Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Silke Wildner besucht mich heute erneut im Familie bleiben Podcast und wir sprechen über rechtliche Regelungen rund um Alleinerziehend sein. Hallo Silke, schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Isabel.
Das gibt einen tollen Anlass, weil du hast ein großartiges Buch geschrieben, dazu aber gleich. Wir haben ja schon 3 Folgen aufgenommen, aber wer die noch nicht gehört hat, stell dich doch gerne mal kurz vor.
Ja, hallo, mein Name ist Silke Wildner, ich bin alleinerziehende Mama, jetzt schon seit 10 Jahren, habe einen Sohn und eine Tochter, mittlerweile knapp 10, ja, und 12 Jahre alt. Ja, und ich habe vor ein paar Jahren, 2018 war das, Gut Alleinerziehend gegründet, so als neue Perspektive für Alleinerziehende. Und daraus ist dann auch noch ein Podcast entstanden, das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit der Sina, da waren wir auch schon mal bei dir in der Folge zusammen. Genau, und mittlerweile das 3. Buch auf dem Markt und ja, deswegen hast du mich auch eingeladen.
Ja, weil das interessiert mich sehr. Ich bin ja vom Hintergrund her Juristin, auch wenn ich nicht berate oder klassisch praktiziere, also auch nicht Menschen vertrete, aber dennoch bekomme ich viel Recht mit natürlich und bekomme auch oft mit, dass Laien und Laiinnen das nicht gut verstehen können, weil es doch sehr, sehr komplex ist. Deswegen dauert das Studium auch so lang. Jetzt hast du ein Buch geschrieben mit einem juristischen Kollegen über rechtliche und finanzielle Fragen rund ums Alleinerziehensein. Wie kam es denn dazu?
Ja, dieses Buch ist tatsächlich mal nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe ja diesen Blog 2018 gegründet, gutalleinerziehend.de. Und das war für mich erstmal so ein, natürlich eigene Dinge verarbeiten, aber auch kamen sehr schnell juristische Fragen hinzu. Wie definiert man überhaupt alleinerziehend sein? Also da musste ich mich ja auch erstmal in wirklich Neuland begeben. Aber auch das Finanzielle war von Anfang an Thema, weil ohne Geld ist halt alles nicht so easy peasy. Und dementsprechend war dieser Blog tatsächlich der Anlass, dass der Verlag mich gefunden hat. Also tatsächlich, sie haben gesucht und haben mich gefunden als Ergänzung zu einem Juristen, der auf dem Bereich ein Buch schreiben wollte.
Sehr schön. Zu Finanzen haben wir auch noch eine extra Folge, weil das natürlich super wichtig ist. Da reden wir dann in der anderen Folge drüber. Die werden natürlich verlinkt hier in den Shownotes. Ich habe das Buch gelesen und ich finde es wirklich sehr, sehr gut gelungen, weil du eben so eine Brücke bist zwischen Jura und der Welt sozusagen, zwischen dem Kollegen, der sehr klar, finde ich, und anschaulich erklärt, aber dennoch ist er eben auch Jurist und du bist alleinerziehende Mutter. Und damit steigen wir auch ein, weil ich es beeindruckend finde, wie ausführlich ihr besprecht, was überhaupt alleinerziehend ist. Was hast du denn da so Neues gelernt? Was gibt's für Formen? Wann ist man alleinerziehend? Wann nicht mehr? Wie könnte man das hier so zusammenfassend mal darstellen für unsere Zuhörenden?
Ja, das mit dem Alleinerziehen ist gar nicht so einfach. Also da habe ich mich ja auch, wie gesagt, zu Beginn meiner Blogger-Tätigkeit wirklich mit beschäftigt. Wer gehört dazu? Wer gehört nicht dazu? Wo ist da eine Grenze zu ziehen? Und wir hatten tatsächlich vor kurzem sogar in unserem Podcast, das AE-Team, den Herrn Bretzinger, das ist ja der Jurist auf diesem Buch, im Podcast. Und da haben wir auch versucht, diese Frage mal sehr eindeutig zu klären. Und er sagte, das ist nicht so leicht, weil es einfach immer je nach Fall unterschiedliche Rechtsgebiete betrifft. Dennoch möchte man natürlich wissen, ob man dazugehört oder nicht. Und dementsprechend haben wir das einfach mal ganz klar runtergebrochen und gesagt, egal ob jetzt Männlein oder Weiblein, wenn man als Erwachsene alleine mit einem oder mehreren Kindern, die auch, wie gesagt, noch Kindergeld beziehen, beziehungsweise man einen Kinderfreibetrag für sie bekommt, mit ihnen zusammenlebt, ohne einen weiteren Menschen über 18. Also wenn es jetzt ein eigenes Kind ist, das über 18 ist und noch Kindergeld bekommt, dann zählt das natürlich dazu. Aber tatsächlich, wenn da kein weiterer Lebenspartner ist oder so, oder eigentlich auch nicht die Oma oder ein Onkel oder so wohnt, dann gilt man zumindest mal so grundsätzlich als alleinerziehend.
Gut, dass du die Folge erwähnst. Die machen natürlich auch in die Shownotes. Dann können alle das sich in Ruhe nochmal auch direkt aus dem Mund eines Juristen anhören. Also wenn man alleine mit minderjährigen Kindern zusammenlebt und allein verantwortlich ist, ist man alleinerziehend. Das war jetzt meine Kurzzusammenfassung. Und wann ist man nicht mehr alleinerziehend? Was muss sich dafür ändern?
Ja, wie gesagt, jetzt hatten wir diese Kindersituation. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, mit meinem Kind, das schon über 18 ist, für das ich aber zum Beispiel kein Kindergeld mehr bekomme, zusammen wohne, dann gilt man nicht mehr als alleinerziehend. Faszinierend, das ist nämlich eine Situation, die viele gar nicht wissen. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem neuen Lebenspartner zusammenwohne, also alles, was so im Thema Patchwork-Bereich sich ansiedelt. Und das heißt dann wirklich, der lebt bei mir im Haushalt. Das sind dann so eheähnliche Verhältnisse. Das ist jetzt nicht sowas wie, ich habe einen neuen Partner und ich sehe ihn, was weiß ich, zweimal in der Woche oder so. Dann bleibt man immer noch alleinerziehend. Also wie gesagt, das ist immer so, eigentlich ist, also ich empfinde zum Beispiel auch jemand als alleinerziehend, der, sage ich mal, zur Überbrückung bei seinen eigenen Eltern nochmal, manche machen das ja ins Kinderzimmer zurückkehren, aber gelten eigentlich nach dieser Definition nicht als alleinerziehend, weil, wie gesagt, da ja noch weitere Erwachsene dann mit in diesem Haushalt sind.
Ich kann mir vorstellen, dass viele, die uns zuhören, es sehr überraschend finden, dass wenn sie mit, sagen wir mal, drei Kindern zusammenleben, zwei Minderjährigen, eines ist 18,5, dass das dann als Erwachsener gilt. Man fühlt sich aber durchaus noch sehr verantwortlich so im Alltag. Also das ist schon mal wirklich überraschend. Aber warum ist es denn so wichtig zu wissen, ob man alleinerziehend ist oder nicht? Was hat das denn laienhaft dargestellt für Folgen zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel, es gibt ja auch ganz verschiedene Formen von alleinerziehend sein. Also wenn ich zum Beispiel eine ledige Alleinerziehende bin, also nicht verheiratet war zum Zeitpunkt der Geburt, dann fällt mir das alleinige Sorgerecht zu. Ja, war ich verheiratet zum Zeitpunkt der Geburt, habe ich in der Regel ein gemeinsames Sorgerecht mit dem Partner. Ja, also das ist schon mal ein grundlegender Unterschied auch mit weiteren Rechtsfolgen. Oder wenn ich alleinerziehend bin, kann ich die Steuerklasse 2 beantragen. Und das ist nämlich so, man nennt sie auch so die Steuerklasse der Alleinerziehenden, weil hier gibt es nämlich noch einen steuerlichen Entlastungsbetrag. Das wissen auch viele nicht. Manche, die zum Beispiel aus einer, die geschieden werden, bekommen danach automatisch zum Beispiel die Steuerklasse 1 zurück und wissen gar nicht, dass es diese Steuerklasse 2 gibt. Und wie gesagt, da gibt es einen steuerlichen Entlastungsbetrag. Und ich meine, jeder Euro mehr, jeder Alleinerziehende weiß das, ist natürlich schön in der Haushaltskasse.
Ja. Das erlebe ich auch oft, dass viele das nicht wissen. Steuerrecht ist nochmal was selbst viele Juristinnen und Juristen nicht verstehen, weil es doch sehr, sehr, sehr komplex ist. Und das ist etwas, was zum Beispiel Menschen wissen sollten, die alleinerziehend sind oder werden. Was denkst du denn, was Alleinerziehende noch wissen sollten über ihren Status, über die Folgen, die mit diesem Status zusammenhängen? Folgen im Sinne von Konsequenzen, aber auch vielleicht im Sinne von Ansprüchen. Über Finanzen sprechen wir nochmal separat, aber vielleicht nochmal zum Recht an sich.
Ja, also was mir immer wieder auffällt, und da habe ich mich auch schon mit einer Familienrechtlerin, also wirklich einer Anwältin für Familienrecht unterhalten, viele kennen zum Beispiel den Betreuungsunterhalt nicht. Ja, also viele glauben, wenn sie nicht verheiratet waren und dann mit dem Kind alleine dastehen, dass sie mehr oder weniger keine rechtlichen Ansprüche haben. Und das ist tatsächlich fatal, weil man ist sozusagen heutzutage einer Ehefrau mehr oder weniger gleichgestellt, vor allem mit sehr, sehr kleinen Kindern. Das heißt, hat man ein Kind unter 3 Jahre in der Betreuung, dann hat man den Anspruch auf Betreuungsunterhalt vom Kindsvater. Oder auch andersrum, wobei es eigentlich klassischerweise ist, dass die Mütter eher die neugeborenen Säuglinge und Babys haben. Alleinerziehende Väter haben dann eher so die Kinder und Teenager meistens, aber auch hier gibt es Unterschiede. Und auch dieser Betreuungsunterhalt, der gilt, sage ich mal, so bis zum 3. Lebensjahr, also bis zum 3. Geburtstag. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten durch verschiedene Komponenten. Und das ist immer so schwierig bei so Büchern, Ratgebern oder generell dem Rechtsgebiet. Es gibt immer so viele Einzelfälle. Also es gibt auch die Möglichkeit, darüber hinaus noch Betreuungsunterhalt zu bekommen. Aber das würde jetzt hier, glaube ich, zu weit führen. Und das sind einfach so ganz, ganz wichtige Dinge, die man wissen sollte. Oder auch, wie sich das mit dem Unterhalt zusammensetzt. Ja, oder was, wenn er nicht zahlen kann?
Über die Finanzen sprechen wir nochmal separat, aber kurz zu dem Betreuungsunterhalt. Ich weiß auch, dass viele oder ich sehe, dass viele das nicht kennen und der hilft einem ja gerade über die ersten schweren Jahre hinweg, wo man meistens nicht besonders ausgiebig arbeiten kann, wenn man ein Neugeborenes bis zu 3 Jahre dann Kinder zu Hause hat und darüber hinaus geht dann, wenn besondere Umstände vorliegen, die mehr Betreuung erfordern, tatsächlich. Was denn noch, unabhängig von Finanzen, wo du denkst, das sollten Alleinerziehende wissen und dann vielleicht auch ein paar Tipps, wo sie das Wissen herbekommen könnten. Weil googeln, erlebe ich bei meinen Klientinnen und Klienten, führt natürlich zu Halbwissen, verständlicherweise. Und wie wir gerade schon besprochen haben, Recht ist sehr komplex und das lässt sich gar nicht mal so leicht ergoogeln und auf den eigenen Fall anwenden.
Also was auch ein Fall ist, der sehr häufig auch, also in der Community erfragt wird. Ich habe ja noch die Facebook-Gruppen zu gut alleinerziehend mit mittlerweile, glaube ich, also bei der einen Gruppe über 14.000 Mitgliedern.
Wow, kommt und auch in die Shownotes.
Danke. Und daher habe ich ja auch genau diese wichtigen Punkte herauspicken können für dieses Buch. Also was wird denn wirklich oft gefragt? Was sind denn Themen? Und da haben wir vor allem auch das Thema Testament und was mache ich, wenn ich früher versterbe? Ich möchte, dass zum Beispiel die finanzielle Sorge oder auch die rechtliche Sorge oder generell die Sorge, die Personensorge an den Kindsvater zurück übertragen wird, ja. Und was habe ich da für Möglichkeiten? Und da haben wir uns wirklich ausführlich mit beschäftigt und auch teilweise Formulierungshilfen mit in dieses Buch gepackt, dass man das dann auch selbst schon mal aufsetzen kann.
Das finde ich auch besonders gut an eurem Buch, dass ihr auch den Todesfall mitdenkt. Das wird oft nicht gemacht. Ich habe ja mit Inga, die ich durch dich kenne, auch Podcast-Folgen aufgenommen, weil man darüber eben nicht spricht, ob getrennt oder nicht. Was ist, wenn einem von uns was passiert? Da versucht man nicht drüber nachzudenken, was aber, wenn man Kinder hat, gar nicht mal so eine gute Idee ist, damit man da gute Regelungen finden kann. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der da auch ausgiebig besprochen wird. Wo kann man sich guten Rechtsrat holen? Was würdest du da empfehlen?
Ja, und da sind wir schon bei einem großen Problem. Du hast gerade was von Googlen gesagt. Es gibt ja immens viele Texte. Aber was mir aufgefallen ist, auch als ich früher noch viel Recherche für den Blog gemacht habe, die gehen bis zu so einem gewissen Punkt. Die sind irgendwie alle gleich. Sie sind alle gleich schlecht verständlich. Und man weiß auch manchmal gar nicht, sind die nach aktuellem Recht, weil es verändert sich ja auch immer wieder etwas. Ja, und dann hat man irgendwas gefunden und denkt, man hat jetzt irgendwie den Schlüssel zur Büchse gefunden und dann plötzlich ist es irgendwie ein alter Text gewesen oder so. Oder es hat sich akut was verändert. Und da ist es wirklich immer wichtig zu schauen, ist es aktuell? Ja, so ist es nicht irgendein Beitrag von 2019 oder so. Kann ich es verstehen? Ja, oder ist es so, dass ich es eher oberflächlich verstehe, aber nicht so wirklich das Ganze im Zusammenhang verstehe? Und da habe ich festgestellt, dass ich das relativ gut verstehen kann und deswegen auf meinem Blog ja auch das ein oder andere Rechtliche schon zu finden war und auch immer wieder jetzt nachkommt, weil das so wichtig ist. Aber tatsächlich so richtig, wirklich rechtssichere Beratung kann man eigentlich wirklich nur beim Anwalt haben, weil wir diese unglaublich vielen Fälle haben. Und zum, sage ich mal, groben Überblick ist natürlich dieses Buch jetzt ein super Nachschlagewerk, weil es einfach tatsächlich aus der juristischen Seite das mitbringt, aber ich es checken durfte, also das Buch war ja fast schon fertig, als ich eingestiegen bin. Ich durfte es auf Lebenswirklichkeit checken, ich durfte es auf was ist wirklich relevant checken, ich durfte noch einige, dadurch haben wir es noch erweitert an der einen oder anderen Stelle. Und das gab es halt so noch nicht, dass man im Prinzip jetzt nicht nur die juristischen Belange hat, sondern halt auch, wie ist das dann auch in der Lebenswirklichkeit anwendbar?
Du stellst halt auch praxisnahe Fragen, alltagstaugliche Fragen. Und dennoch ersetzt so ein Buch keinen Rechtsrat, natürlich auch nicht so eine Podcast-Folge. Die Frage ist nur, ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Tipps hast als alleinerziehende Mutter. Juristische Tätigkeit ist teuer, nachvollziehbarweise. Wir haben gerade gesagt, das ist komplex. Wir studieren ewig, gefühlt ewig und dann kostet es natürlich aus. Auch nicht jede alleinerziehende Mutter, auch nicht jeder alleinerziehende Vater hat Geld übrig. Was gibt's denn da an günstigen Angeboten?
Ja gut, es gibt ja hier und da immer auch die Möglichkeit, wobei es halt total überrannt ist. Also man sieht ja allein die Stiftung Alltagsheldinnen haben ja so eine kostenlose Rechtshotline eingerichtet. Da muss man sich vorher anmelden für, ist auch nur eine halbe Stunde, aber bei einem Fachanwalt und mittlerweile sogar auch auf Türkisch, zumindest der ein oder andere Termin, wenn man das möchte. Aber es ist total überlaufen und da sieht man mal, was wir hier für einen unheimlichen Bedarf haben an kostengünstigen Angeboten. Ja, es gibt auch den FAMF, der hier und da Angebote macht. Auch mit Beratungshintergrund, auch die haben einen Ratgeber oder zumindest mal, die haben auch immer mal so ein paar Richtlinien, die sie rausbringen. Aber tatsächlich, wir haben hier einen riesen Bedarf, aber nicht das One Fits All, sage ich mal. Man kann auch sich zum Jugendamt begeben, ja, aber tatsächlich haben wir schon ganz häufig auch in der Community festgestellt, es liegt immer auch ein bisschen am Bearbeitenden und auch die haben erschreckenderweise nicht immer die aktuelle Rechtsgrundlage.
Das sind auch keine Juristinnen und Juristen. Das wird auch oft übersehen. Auch von natürlich haben die eine gewisse Expertise und Erfahrungswerte, aber sind auch nicht haben nicht Jura studiert, sagen wir mal so. Aber an die kann man sich wenden und das wissen viele auch nicht. Da kommen wir bestimmt von Finanzen auch noch mal drauf, dass es da auch Geld geben kann und da ist zu wenig Information. Da denke ich auch von Regierungsseite und Gemeindeseite und so weiter, dass die Menschen wissen, an wen sie sich wenden können. Und ideal, das habe ich mit Inga besprochen, im Falle von Tod, aber auch im Falle von Trennung. Ideal wäre natürlich eine Stelle, an die man sich wenden kann und die einem gleich Steuern und andere Ansprüche und so weiter erklärt und man nicht so an 10 verschiedenen Orten sich schlau machen muss, die man erstmal finden muss, die Orte.
Ja, da hast du recht. Das ist auch das, was Sina immer an Mark hat. Also meine Podcast-Kollegin, das wäre für sie ein Ideal. Eine Stelle, würdevoller Umgang bitte, respektvoll und würdevoll, ja. Und dann wirklich direkte Hilfe. Und da haben wir wieder das Problem mit dem Jugendamt. Da habe ich jetzt auch durch die Community festgestellt, dass es je nach Bezirk oder je nach Amt mittlerweile immens lange Auftragsbearbeitungen gibt. Also ich habe da Fälle von über einem Jahr gehört und auch zum Beispiel beim Betreuungsunterhalt, den wir vorhin hatten, ja, nur weil ich da einen rechtlichen Anspruch drauf habe, heißt es nicht, dass ich den erstens sofort durchgesetzt bekomme und zweitens der andere auch zahlungsfähig ist. Also auch hier ist es immer so ein erstmal gut sich zu informieren, was am Ende übrig bleibt, wird man dann sehen.
Hm. Ihr schreibt in eurem Buch über Alleinerziehend, aber ihr schreibt auch über alles rund um Vatersein und Muttersein und die Beziehung zu den Kindern, was ich auch wirklich wichtig finde und gar nicht mal so oft irgendwo dargestellt wird. Was denkst du jetzt auch rückblickend, sollten Elternteile dazu viel früher wissen? Vielleicht auch ganz unabhängig davon, ob sie zusammenleben, gemeinsam sich um die Kinder kümmern oder getrennt.
Ja, also einen sehr spannenden Fall in dem Buch finde ich natürlich, dass man hier wirklich merkt, dass ein biologischer Vater nicht der rechtliche Vater ist. Und das habe ich tatsächlich jetzt auch schon zweifach bei mir im privaten Umfeld erlebt. Einmal, dass es zu einer Trennung kam und dann plötzlich ganz schnell ein zweites Kind kam. Da war aber der Ehemann einsichtig und wollte mit diesem Kind auch nichts zu tun haben, weil da nämlich dann auch Unterhaltsansprüche dran hängen. Das wissen dann halt auch viele nicht. Ich habe auch schon den Fall festgestellt, dass einer wirklich einer Mutter es schwer machen wollte und wusste, dass sie schwanger ist von einem anderen Mann und wollte da so richtig ein bisschen Ärger verbreiten und hat das ausgesessen und wurde dann auch als Vater erstmal in die Urkunde eingetragen, weil er der Ehemann ist. Und das ist etwas, was so ein bisschen an meinem Herz pocht, wo ich sage, das kann doch nicht sein, wenn man der biologische Vater ist und man hat keine Rechte. Das ist krass.
Das erkläre ich mal kurz. Das ist eine gesetzliche Vermutung, die natürlich aus anderen Zeiten noch kommt, wie unser gesamtes Privatrecht des BGBs von 1900, wo auch Familienrecht drinsteht. Das ist eine gesetzliche Vermutung, dass der Mensch, mit dem die Frau verheiratet ist, der Vater des Kindes ist. Die Vermutung kann natürlich widerlegt werden, aber erstmal denkt der Gesetzgeber immer noch so. Bin mal gespannt, ob sich da vielleicht irgendwas jetzt verändert, auch im Zuge der ganzen Reformen und modernisiert. Aber das ist im Moment noch so und das hat dich überrascht tatsächlich. Was denn noch?
Ja, was mich noch überrascht hat, ist, es wird immer so viel Richtung Kindeswohl argumentiert und jetzt sind wir bei Rechten und Pflichten, aber diese Durchsetzung der Pflichten, habe ich das Gefühl, steht auf einem ganz anderen Blatt, vor allem wenn es wenn im Prinzip die Väter hier gemeint sind. Bei Müttern ist man da, glaube ich, sehr viel härter, schärfer, habe ich oft so das Gefühl, weil nehmen wir mal einfach an, dieses Thema mit dem Kindeswohl. Umgangsrecht heißt ja, dient dazu, dass das Kind beide Eltern hat und das würde das Kindeswohl sozusagen fördern. So. Jetzt ist es aber so, wenn es gibt unglaublich viele Väter, die gar keinen Umgang wollen. Und da sage ich, Moment mal, das Kind hat doch eigentlich ein Recht dazu, aus seinem eigenen Wohl heraus Umgang mit beiden Eltern zu haben. Aber das durchzusetzen, steht wirklich auf einem ganz anderen Blatt. Andererseits ist es so, dass wenn ein Kind nicht zum Vater möchte, es tatsächlich teilweise dazu gezwungen wird, ja, und man, auch das hat mich überrascht in dem Buch, dass es im Prinzip auch rechtlich dann so mehr oder weniger immer so ein bisschen in diese Scharte haut, ja, die Mutter würde das Kind irgendwie dem Vater vorenthalten. Ich habe aus der Community diesen Fall noch nie so eindeutig erlebt, sondern eher wirklich in einer großen Masse, also das steht in keinem Verhältnis, in einer großen Masse Väter, die überhaupt keinen Umgang wollen.
Dazu kann ich kurz was dazu sagen zum ersten Punkt. Umgang ist ein Pflichtrecht, das heißt, der Vater hat ein Umgangsrecht, aber auch eine Pflicht, sagen wir mal Vater, Mutter, wie deine Konstellation eben dargestellt, das Kind hat ein Recht auf Umgang, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass es, besondere Umstände ausgenommen, gut ist für alle Beteiligten, dass da Umgang stattfindet, dass da eine Beziehung aufgebaut werden kann durch gemeinsame Zeit und Kontakt. Und viele Gerichte argumentieren dann, wenn der Vater das nicht will und man würde ihn dazu zwingen, hat das Kind auch nichts davon. Das ist aber sehr umstritten und der zweite Punkt von dir, da sage ich gar nichts dazu, weil dann bekomme ich wieder so viele Nachrichten, die ich nicht bearbeiten kann. Ich habe da Menschen in der View, die das eine mehr erleben, das andere mehr erleben, lassen wir mal so stehen, kann man alles nachhören in meinem Podcast. Aber das ist tatsächlich eine so schwierige Situation, wenn der Vater nicht will, wir bleiben jetzt bei, das Kind lebt bei der Mutter, es gibt natürlich auch umgekehrt, wenn auch deutlich seltener, ihn da zu zwingen. Es gibt auch Fälle, wo der das Kind kennengelernt hat und dann sich seine Meinung geändert hat tatsächlich oder seine Einstellung zur Zeit mit dem Kind. Das ist ein sehr komplexes Thema und wie generell Privatrecht, Familie ist sowas ganz schwer rechtlich durchzusetzen. Also auch geht ja auch um, wie gehen wir als Partnerin, Partner miteinander um, wie gehen wir mit unseren Kindern um. Da gibt es ganz viel Raum, der so privat ist, dass man da schwer reinkommt mit Regelungen, aber auch mit Durchsetzung. Und das gilt in beide Richtungen, wenn das Kind nicht möchte, aber auch wenn der Elternteil, bei dem es nicht lebt, nicht möchte. Also das ist ein sehr komplexes Feld. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du, gerade weil du ja auch mit Alleinerziehenden arbeitest und dich verknüpft, dass viele sich das wünschen würden fürs Kind, aber vielleicht auch für sich mit dem Gedanken der Entlastung. Wenn das dann ab und zu mal, vielleicht sogar regelmäßig beim anderen Elternteil wäre. Wir haben ja eine Folge über flexiblen Umgang, der bei euch ja vor allem hieß für den Vater flexibel. Und mit Sina, deiner Podcast-Kollegin, habe ich ja über keinen Umgang gesprochen, weil die ja das Kind keinen Umgang zum Vater hat. Und also das ist ein Thema, was du wahrscheinlich auch öfters im Podcast noch besprichst. Jetzt hast du eben gesagt, das Buch bekommen, als schon vieles fertig war. Dann hast du es erstmal durchgearbeitet, nehme ich an. Offensichtlich hast du ein juristisches Verständnis, was bestimmt dabei geholfen hat. Was hat dich denn wirklich, also mal sagen, nicht geärgert, aber was hättest du gern wirklich früher gewusst? Wo du dachtest, ach tatsächlich, wenn ich es damals gewusst hätte, dann hätte ich einiges anders gestaltet.
Ja, jetzt hast du mein Buch Flexibler Umgang angesprochen. Was mich tatsächlich im ersten Wurf, den ich bekam, irritierte, dass überhaupt nichts zum Thema Umgangsmodell drin stand, ja, weil es tatsächlich, das sagst du, privater Bereich, ja, dass es da eigentlich gar keine Vorgaben gibt. Und als ich ja damals in das Thema Alleinerziehend einstieg, habe ich natürlich gegoogelt, ja, und dann schwebte da immer das Thema Residenzmodell, Nestmodell und Wechselmodell entgegen. Und nach der Situation mit dem Vater wusste ich, Nestmodell und Wechselmodell schließe ich aus. Wir bleiben beim, also es wird dann wohl ein Residenzmodell und das schien mir so eine gewisse Gesetzeskraft zu haben, ja, weil man das überall so hört und liest. Und habe dann dem ja entsprechend dann auch versucht, diese Umgänge so dann auch mit dem Kindsvater zu besprechen, zumindest für den Größeren damals. Der war ja schon 3 Jahre alt. Und jetzt weiß ich ja, da gibt's gar nichts. Und ich habe ja genau das auch erlebt und das beschreibe ich ja auch in dem Buch, dass es da nämlich so gut wie keine Handhabe gibt. Und jetzt ärgert mich im Nachhinein tatsächlich, wenn ich mir die Düsseldorfer Tabelle angucke und sehe, nach was die aufgebaut ist. Und die geht ja von dem Residenzmodell aus, also so einer ungefähren Betreuungsaufteilung von 30% Kindsvater oder Kindsmutter, also wo das Kind weniger ist, und 70% da, wo es alleinerziehend dann zu Hause ist, also wo der größere Betreuungsanteil ist. Und hätte ich das damals gewusst, ja, hätte ich tatsächlich vielleicht rechtlich was anderes geltend gemacht, weil wir haben uns damals rechtlich, wir haben das umgangen, wir haben uns auf eine, ja, Vereinbarung gestützt, wir haben eine Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung beim Notar aufgesetzt. Ich habe da auch beim Kindesunterhalt, sage ich mal, einen gewissen Kompromiss bin ich eingegangen, aber hätte ich gewusst, dass ich nachher auf teilweise 100 zu 0% oder 10 zu 90% kleben bleibe, hätte ich da wahrscheinlich doch anders verfahren. Wie gesagt, für mich war klar 30-70, ja, und nachher war es eine etwas andere Ausbalancierung. Und das heißt, das ist ja auch das, was Sina dann sagt, uns fehlen ja dann im Prinzip 30%.
Ja. Genau, das auch was, wo man, wir reden auch noch in einer anderen Folge über Finanzen, aber nochmal kurz zu Umgang. Tatsächlich ist, ich habe ja 2 Bücher zu Umgang geschrieben und es gibt nur diesen einen Paragraphen, den wir eben gesagt haben mit dem Pflichtrecht und viel mehr gibt's nicht. Und der Rest ist Praxis und die hat sich natürlich auch enorm verändert in den letzten über 100 Jahren, weil eben früher hat man sich erstmal gar nicht getrennt und dann war es so, dass die Kinder bei der Mutter lebten, die nicht berufstätig waren und wir wissen alle, was da sich getan hat und so Großstädten wie hier bei mir in Berlin machen ganz viele Wechselmodelle, viel mehr als als früh und viel mehr als bundesweit. Also das ist auch sehr abhängig von dem Leben der Menschen. Aber auch die Düsseldorfer Tabelle ist was, wo die Menschen denken, das wäre ein Gesetz, das ist eine Richtlinie, eine interne eigentlich für die Gerichte mal gewesen, fürs OLG Düsseldorf, Oberlandesgericht, daher der Name. Eltern können was anderes vereinbaren. Und das ist was, wo ich auch in meinen Mediationen immer Menschen ermutige, ihr müsst nicht machen, was im Gesetz steht, da steht ganz vieles nicht und es muss auch nicht zu eurem individuellen Leben passen, weil jede Familie ist anders und jede Situation ist anders. Überlegt doch mal, was gut für euch passt, und das geht natürlich am besten, wenn man gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden, also einvernehmlich, und das geht nicht immer. Wenn es nicht so einvernehmlich geht, was würdest du den Menschen, die uns zuhören, noch so als Tipp mitgeben in Sachen Recht, wie sie damit gut umgehen können? Zum Abschluss kurz.
Ja gut, man muss natürlich wissen, was die Basis ist. Also Wünsche haben viele oder Gedanken, wie es dann so alles zu laufen hat. Ne? Wie gesagt, Umgangsrecht, nein. Oder was du jetzt auch sagst, finde ich sehr gut. Ihr könnt machen da, was ihr wollt. Und einer meiner am meisten geklickten Beiträge, den ich mal geschrieben habe, war Kindesunterhalt regeln ohne Anwalt. Wo ich auch das reingeschrieben habe, weil ich es ja so aus der Praxis erlebt habe, ihr könnt euch da auch einfach auf eine Summe einigen. Ja, es gibt da keinen, der dann kommt und euch irgendwie einen schwarzen Peter zeigt oder so. Ja, also da ist so viel mehr möglich, natürlich im Guten. Also wenn man miteinander sprechen kann, ja, ist das super. Wo ich rate wirklich, sich auch, sage ich mal, erstmal gut selbst zu informieren und dann auch am besten fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist, wenn es eben keine gute Kommunikationsgrundlage gibt und vor allem, wenn es vorher schon eine, ja, sage ich mal, keine Partnerschaft auf Augenhöhe war. Also wir haben ja auch so Fälle von, ne, wir hatten toxische Beziehungen angesprochen, vielleicht auch sowas wie gewalttätige Beziehungen oder alles, wo auch das Finanzielle sehr häufig beim Partner war und es da so ein bisschen Gemauschel gibt oder so ein bisschen Geheimnichtuerei, man gar nicht so genau weiß, ja, oder wenn der andere gar nicht so, ne, offenlegen will oder so. Das ist, finde ich, immer ein Zeichen für, das wirst du alleine, selbst wenn er dir irgendwie zwei Sachen zeigt, kann es sein, dass du da tatsächlich am Ende den Kürzeren ziehst. Und das Problem ist, ich habe das mal statistisch mir angeschaut, wie gesagt, wir haben überwiegend alleinerziehende Mütter. Wirklich überwiegend, ja. Ich glaube 2,27 Millionen und 487.000 Väter. Ach so. Und dann haben wir vor allem die Frauen, alle Frauen in den kleineren Gehaltsstufen überwiegend vorzufinden. Das heißt, wir haben wenig Geld, wenig Einkommen. Dann haben wir das Problem kostenlose Care-Arbeit, haut natürlich die Erwerbszeit runter. Das heißt, wir haben ja einen engen Korridor, der vor allem Mütter mit kleinerem Gehalt betrifft. Und das ist ja auch die Grundlage dieses Buches. Das ist unser 80%-Fall. Hier gilt es, sich wirklich gut zu informieren und dann wirklich aus einer guten Grundlage heraus die nächsten Schritte zu planen.
Vielen Dank, Silke. Deswegen sprechen wir ja auch noch über Finanzen, weil das ist das, was die Alleinerziehenden am meisten beschäftigt, unter anderem am meisten beschäftigt. Und erstmal vielen Dank für jetzt.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön.
Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.